Priscilla und Lukas, was heisst für euch Neutralität?
Für mich ist das ein politisch sehr aufgeladener Begriff in der Schweiz und Neutralität heisst Geschäfte machen mit allen.
Mir kommt das Bild von früher in Sinn, das Bild aus dem Sandkasten und zwar folgendes. Das erste Kind schlägt mit einem Schäufel im zweiten Kind auf den Kopf und das dritte Kind steht daneben, schaut zu und sagt nichts. Und vielleicht sagt das dritte Kind auch darum nichts, weil es nachher im ersten Kind noch den Pfeifermocken verkaufen
will. Heute vor 4 Jahren ist die russische Armee in der Ukraine einmarschiert. Aus dieser Völkerrechtsverletzung hat sich der grösste konventionell zwischenstaatliche Krieg in Europa seit 1945 entwickelt, mit geschätzt etwa 500.000 Todesopfern. Noch immer ist ein Kriegsende nicht absehbar. Der Krieg hat sich auch auf die Schweiz ausgewirkt. Zum einen, weil die Schweiz bis heute mehr als 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz gewährt hat. Zum anderen, weil wir uns auf einmal ganz viele Fragen haben müssen stellen, die vorher gefühlt sehr weit weg sind. Ist Russland auch für uns eine Bedrohung? Wie können wir verhindern, dass der Wladimir Putin seinen Krieg unter anderem mit Geschäften in der Schweiz finanziert? Und was ist eigentlich mit unserer Neutralität? Über diese Fragen werden wir heute in der Sondersession diskutieren, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Es soll aber auch ganz konkret um die Neutralitätsinitiative von Christoph Blocher gehen, die nächste Woche im Nationalrat behandelt wird. Und um das Referendum gegen Lockerung der Kriegsmaterialexporte, für das im Moment gerade Unterschriften gesammelt werden. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredaktor von der Republik. Mit mir im Studio sind Priscilla Imboden, meine Kollegin im Bundeshaus und der Lukas Häuptli, der das Ressort Politik und Recherche leitet. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Erinnern wir uns zuerst 4 Jahre zurück. Wie hat die Schweizer Politik reagiert, als die russische Armee in der Nacht auf den 24. Februar 2022 in der Ukraine eingefallen ist?
Ich glaube, man muss zuerst einmal darauf hinweisen, dass die EU sofort nach dem Angriff von Russland Sanktionen erlassen hat gegen wichtige Vertreter und Vertreterinnen von Russland. Und dann ist am 24. Februar der damalige Bundespräsident Ignacio Cassis vor die Medien getreten. Und er hat einerseits den völkerrechtswidrigen Angriff von Russland auf die Ukraine verurteilt. Das war natürlich eine richtige Reaktion. Und andererseits hat er aber gesagt, die Schweiz macht bei den EU-Sanktionen nicht mit, sondern die Schweiz erlässt nur Massnahmen zur Verhinderung von sogenannten Umgehungsgeschäften, also von Geschäften, die irgendwelche Konzerne mit Russland könnten über die Schweiz abwickeln könnten, weil sie sie eben nicht mehr über die EU abwickeln könnten.
Genau, und das haben sie eben schon gemacht, nachdem sich der Putin die Krim hat gekrallt. Sie können das durchziehen, aber das Mal ist das nicht mehr gegangen. Es hat massiven Druck gegeben von der EU, von den USA. Und 5 Tage später hat sich der Bundesrat umentschieden und hat gesagt, sie übernehmen die Sanktionen aus der EU voll und ganz.
Seitdem hat die Schweiz die meisten, aber auch nicht ganz alle, Sanktionen übernommen, die die EU im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Russland erlassen hat. Nach 4 Jahren hat sie fast 2'000 Menschen sanktioniert und fast 700 Organisationen. In den Augen von Christoph Blocher, dem Mann, der die SVP gross gemacht hat, ist die Schweiz damit nicht mehr neutral. Hat er recht?
Ja, hat er recht. Ich würde sagen, nein, er hat nicht recht. Der Christoph Blocher hat einfach gemerkt, dass die Neutralität, die er über Jahre, ja Jahrzehnte vertreten hat, in Gefahr kommt. Und darum hat er die Initiative lanciert. In dieser Initiative fordert er ja oder fordert die SVP, dass die Neutralität der Schweiz immerwährend und bewaffnet sein. Und das ist natürlich etwas anderes, was dort dutzendmal im Frühling 2022 der Fall war. Der Bundespräsident Ignacio Cassis hat ja dem kooperative Neutralität gesagt. Der Cassis hat gemerkt, dass das Mittragen von den Sanktionen gegen Russland durch die Schweiz eigentlich mit den traditionellen Vorstellungen von Neutralität nicht ganz kompatibel ist. Und darum hat er den neuen Ausdruck von der kooperativen Neutralität geprägt. Und der Blocher hat zurückgewählt zu einer Neutralität, die die Schweiz über Jahrzehnte und durchaus im Sinn von Blocher vertreten hat.
Was steht denn sonst noch in dieser Initiative, neben dem Fakt, dass die Schweizer Neutralität immerwährend und bewaffnet sein soll?
Dort steht noch etwas sehr Heikles drin, und zwar steht drin, dass die Schweiz sich nicht darf an internationalen Sanktionen beteiligen. Das ist auch der Grund, warum die Gegnerschaft dieser Initiative, dass die Linke, aber auch die FDP, das als Pro-Putin-Initiative bezeichnen. Und ich denke auch, das macht es so recht schwierig für die Initiative, vor dem Stimmvolk zu bestehen.
Die Initiative ist ja zustande gekommen und jetzt im Parlament. Vor dem Start der Unterschriftensammlung damals, im Sommer 2022, hat mir Christoph Blocher am Telefon gesagt, man hätte extra ein Gutachten bei einem Staatsrechtler in Auftrag gegeben, bevor er die Initiative formuliert hat. Und der Staatsrechtler hat ihn dann gewarnt, dass wie auch immer er die Volksinitiative werde formulieren, er so oder so den Spielraum von der Politik werde stark einengen. Und der Blocher hat mir dann gesagt, er habe nur laut gelacht und geantwortet, genau das sei das Ziel. Warum will denn der Christoph Blocher den Handlungsspielraum vom Bundesrat überhaupt einschränken?
Das muss man ihm ja zu gut haben. Er ist wenigstens ehrlich und offen. Er sagt, genau das ist das Ziel. Das Ziel ist nämlich, Politik und Neutralitätspolitik zurückzubinden. Und zwar, dass es Raum gibt für, oder Freiraum für die Wirtschaft, unter anderem für die Wirtschaft von Christoph Blocher. Ich würde sagen, Neutralität, die der Blocher fordert, ist im Wesentlichen oder in grossen Teilen eben ein Feigenblatt. Ein Feigenblatt für Schweizer Konzerne, die mit allen möglichen und unmöglichen Staaten, eben auch mit Unrechtsstaaten der Welt, Geschäft zu machen.
Was der Christoph Blocher unter Neutralität versteht, hat sich ja zum Beispiel in der Schweizer Politik gegenüber Südafrika gezeigt, zu Zeiten der Apartheid.
Ich glaube, das ist einfach ein Beispiel für die Vorstellung der Schweiz über ihre Neutralität. Ein Beispiel, das aber sehr schlagend ist. In Südafrika hat ja bis Mitte 90er Jahre hat es ein Apartheid-Regime gegeben, ein absolut krasses Unrechtsregime. Darum haben auch die meisten Staaten Sanktionen gegen Südafrika ergriffen. Alle fast, außer eben die Schweiz. Die Schweiz hat gesagt, mit Verweis auf ihre Neutralität, wir treffen keine Sanktionen gegen Südafrika. Und in diesem Loch innen ist der Christoph Blocher einerseits selber in die Politik eingetreten, nämlich ist er Nationalrat geworden, 1979, und hat gleichzeitig die Ems-Chemie übernommen. Und er hat dann nachher selber über eine Ems-Tochter, nämlich die Pattwag, Rüstungsgüter nach Südafrika verkauft und damit ein gutes Geschäft gemacht. Das ist symptomatisch für genau die Konzeption von Neutralität, die er immer noch vertritt.
Ja, und es zieht sich gerade bei der Ems-Chemie auch weiter bis heute, wie die Wochenzeitung WOTS enthüllt hat, kurz nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, hat Magdalena Martullo Blocher, also die Tochter von Christoph Blocher und die jetzige Ems-Chemie-Chefin, ein E-Mail an die Spitzenkader des Konzerns geschrieben. Und dort ist gestanden, in der Ems-Gruppe wird intern und extern ab sofort und bis auf Weiteres von Ukraine-Konflikt gesprochen. Das Wort Krieg ist nicht zu verwenden. Also dort kuscht sie eigentlich vor dem Putin, vor der Propaganda aus Russland. Sie schreibt als Begründung, dass sie zum Schutz der Mitarbeitenden und von ihrem Geschäft. Aber wie die WOTS auch aufzeigt, es hat nur wenige Mitarbeitende in Russland von der Ems Chemie und sie hat die E-Mail aber an alle weltweit geschrieben. Es geht also vor allem um das Geschäft.
Am Blocher seine Neutralitätsinitiative ist zustande gekommen, wir haben es gesagt. Sie ist auch bereits im Parlament, letzten Sommer nämlich im Ständerat beraten worden und nächste Woche kommt sie jetzt in den Nationalrat. Wie verlaufen die Diskussionen bis jetzt?
Ja, es gibt ein bisschen Hin und Her, ob man jetzt einen Gegenvorschlag machen will oder nicht. Die FDP tut sich klar distanzieren von der SVP. Und sogar Thierry Burkhardt nutzt quasi das Schlagwort Pro-Putin-Initiative, das eher von der Linken geprägt wurde. Aber es gibt auch Stimmen aus den anderen Parteien, die finden, man muss ihm ein bisschen entgegenkommen und einen Gegenvorschlag machen. Dass sie unter anderem der Beat Rieder aus der Mitte, der Benedikt Würth aus der Mitte-Partei, der Pirmin Bischoff und auch der SP-Ständerat aus Zürich, der Daniel Josic.
Ich kenne die Beweggründe von diesen Ständeräten nicht im Einzelnen, aber ich habe natürlich schwer den Verdacht, dass nicht nur eine Konzession gegenüber den Initianten ist, sondern eben auch eine Konzession gegenüber der Wirtschaft, dass man sagt, hey, wir wollen diese Neutralitätskonzeption künftig in der Verfassung und damit signalisieren, wir sind nach wie vor eine neutrale Schweiz.
Dazu muss man ja sagen, dass Neutralität bei Umfragen bei der Bevölkerung auch immer extrem hohe Beliebtheit erzielt. Warum eigentlich?
Ja, das ist noch eine interessante Frage. Das ist einfach, Neutralität ist eine der heiligen Kühe der Schweiz. Und man schätzt das, man sieht das als Alleinstellungsmerkmal der Schweiz. Und jeder und jede kann auch ein bisschen darunter verstehen, was er oder sie will. Und darum hat es so eine hohe Zustimmung. Aber es ist noch interessant zu sehen, dass in den Umfragen jetzt zur Russenpolitik etwa von der Militärakademie, von der ETH, der MILAG, die einmal im Jahr gemacht wird, dort tun sich nachher sehr viele Gegensätze auf. Oder? Zwar finden über 90% der Bevölkerung, man sollte die Neutralität behalten und sie sind wichtig, aber gleichzeitig finden auch ein Grossteil der Bevölkerung, dass man die Ukraine unterstützen sollte. notfalls auch mit militärischen Mitteln. Ein viel grösserer Anteil als die Neutralität ablehnen, finden, die Schweiz sollte der NATO beitreten oder der EU. Also da ist recht viel Verwirrung und das zeigt auch, wie schwammig der Begriff ist.
Ich glaube, genau die Schwammigkeit des Begriffs ist natürlich auch sehr bequem. Man kann sehr viele Sachen im Begriff Neutralität interpretieren. Und ich glaube, das ist in einer Zeit wie der heutigen Zeit extrem wichtig für viele Leute, weil einfach die ganze Situation nicht mehr so übersichtlich ist. Ich meine, nehmen wir das Beispiel Russland nochmal. Russland ist in den Nullerjahren für viele Leute in der Schweiz noch ein Paradebeispiel dafür gewesen, wie sich ein Staat zu einer Demokratie entwickelt. Es ist ja dann nicht ganz so gekommen. Aber wo es dann eben anders gekommen ist, war es noch einfach gewesen, für die Schweiz einfach zu sagen, ja, wir dürfen das nicht kritisieren, sondern wir sind ja bekanntlich neutral.
Jeder kann in die Neutralität hineininterpretieren, was er möchte. Das passt zu einem Zitat vom Historiker Sascha Zala, den er uns bei der Republik vor 4 Jahren gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, das Geniale an der Neutralität sei, dass sie eine leere Hülse ist, die man kann füllen, wie man will. Damit hat man schon immer jede politische Handlung können begründen und ihr Gegenteil.
Ich sehe das genau gleich. Das sieht man auch bei einem Blick in die Geschichte der Schweizer Neutralität. Es gibt auch verschiedene Ansätze und auch verschiedene Rechtsgrundlagen, wie man die Schweizer Neutralität begründet hat. Vom Haager Abkommen von 1907. Dann hat zum Beispiel die damalige Außenministerin Micheline Calmiret von einer aktiven Neutralität geredet. Wie gesagt, der Außenminister Ignacio Cassis hat von einer kooperativen Neutralität geredet. Das sind Beispiele dafür, dass man in diesem Begriff sehr viele Sachen interpretieren kann.
Man kann auch schauen, was andere Länder, die neutral sind, für eine Politik betreiben. Und dann sieht man auch, dass das recht flexibel gehandhabt wird. Oder zum Beispiel, wenig bekannt hier ist Irland, ist auch neutral durch den Zweiten Weltkrieg gekommen, wie die Schweiz, so mit einem gewissen Opportunismus. Und heute sagt Irland, wir sind politisch nicht neutral, wir sind nur militärisch neutral. Darum sind wir Mitglied der EU, aber wir würden uns nicht beteiligen an irgendwelchen EU-Armeen. Und im Fall von der Ukraine sind wir unweigerlich auf der Seite von der Ukraine, wo Russland hat das Völkerrecht gebrochen. Und darum tut Irland auch viel mehr Armeegüter in die Ukraine schicken. Sie müssen einfach zur Verteidigung nutzbar sein und nicht zum Angriff. Das ist so ein bisschen die Linie, die ziehen. Und das geht viel weiter, als die Schweiz das macht.
Die Leute, die Unterstützung für die Ukraine schlecht finden, die argumentieren ja teilweise zumindest auch mit guten Diensten. So heisst es auch im Text von der Neutralitätsinitiative, dass die Schweiz ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und Lösung von Konflikten nutzen soll und dass sie als Vermittlerin zur Verfügung steht. Wie wichtig ist es, dass ein Vermittler strikt neutral ist?
Ja, ich glaube, das wäre schon wichtig. Aber faktisch ist es so, dass die Schweiz immer weniger gute Dienste anbieten kann, aus verschiedensten Gründen, sondern dass das andere Länder machen. Oman, Katar, andere Staaten aus dem arabischen Raum. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Schweiz und ihre guten Dienste wirklich massiv an Wert verloren haben. Ich habe am Samstag den Staatssekretär für Aussenpolitik, sag's mal so, der Alexander Fassel am Radio gehört in der Samstagsrundschau von SRF. Und er hat ein bisschen umschrieben, was die Schweiz macht bei diesen Treffen zwischen den USA, Russland und Ukraine, beziehungsweise zwischen den USA und Iran in Genf. Und er hat gesagt, die Schweiz mache Fazilitation.
Was heisst das?
Das ist eine gute Frage. Ich weiss das auch nicht recht, aber übersetzen würde es wahrscheinlich damit, sie haben einfach Hotel organisiert, dass die Beteiligten von diesen Gesprächen irgendwann schlafen können. Also von guten Diensten habe ich dort ehrlich gesagt nichts gemerkt.
Also es ist echt klar, dass wenn jemand in einem Konflikt vermitteln, dass die Person nur glaubwürdig ist, wenn sie in dem betreffenden Konflikt neutral ist und keine Interessen vertritt. Oder? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Dafür muss die Schweiz nicht global neutral sein, wenn sie in verschiedenen Konflikten muss oder will vermitteln oder dort probieren, friedensfördernde Rolle zu spielen.
Wer die Schweiz schon lange nicht mehr als neutral anschaut, ist der russische Außenminister Sergej Lavrov. Er hat die Schweiz schon früh wegen der Übernahme der EU-Sanktionen als feindseligen Staat bezeichnet. Er findet also, die Schweiz hätte klar für die Ukraine Position ergriffen. Das könnte man allerdings auch ganz anders sehen. Und zwar zum Beispiel mit Blick auf den Schweizer Umgang mit Oligarchengeldern und wegen dem Rohstoffumschlagplatz Genf.
Ja, das ist eine erstaunliche Sache, wo nicht so darauf geschaut wird. Oder? Die Schweiz ist ja weltweit wichtiger Rohstoffhandelsplatz und hat vor dem Krieg laut eigener Angabe von der Schweizer Botschaft in Moskau 3/4 der russischen Rohstoffgüter, also das ist Öl, Gas, Kohle, gehandelt. Also 3/4 von diesen Gütern sind weltweit über die Schweiz gehandelt worden. Und da drängt sich die Frage auf, wie sieht es jetzt aus? Und was da interessant ist, ist, niemand weiss, wie es jetzt aussieht. Wir haben vor 2 Jahren Recherchen gemacht, haben verschiedene Firmen kontaktiert, die hier sind, die russische Tochterfirmen sind, haben sie gefragt, wie sie damit umgehen mit den Sanktionen. Keine Antwort. Wir haben auch die Grossen gefragt, Trafigura, Glencore, Gunvor und so weiter. Die sagen, sie handeln nicht mit sanktionierten Gütern und halten sich an die Sanktionen. Und beim SECO hat Nachfrage gegeben, über das haben wir keine Informationen zur Verfügung. Also die SECO schaut nicht her, man weiss nicht, was noch läuft über den Schweizer Rohstoffhandelsplatz. Und was man aber weiss, ist, dass es doch ein paar Firmen gibt, die mit russischen Gütern handeln, die nicht unter Sanktionen sind. Zum Beispiel die russische Flüssiggasfirma Novatec, die tut immer noch Milliarden über die Schweiz erwirtschaften. Und die grüne Alternative von Zug haben ausgerechnet, dass mit diesen Gewinn der russische Staat hat 280'000 Angriffsdrohnen oder 2'700 Kampfpanzer oder 10 Millionen Artilleriegeschosse kaufen in dieser Zeit von diesem Krieg.
Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Man hat auf der einen Seite eine Sanktionenpolitik von der Schweiz, wo die Schweiz nur widerwillig ergriffen hat und auf der anderen Seite eine höchst lückenhafte Umsetzung von diesen Sanktionen. Priscilla, du hast gesagt, wie das im Rohstoffbereich aussieht. Es hat aber eigentlich angefangen mit der eigentlichen Sanktionenverordnung. Ich habe das nochmal nachgelesen. Dort drinnen steht zum Beispiel Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, da haben wir noch ein paar Umschreibungen, nämlich von Russland, sind gesperrt. Und das hat am Anfang dazu geführt, dass in der Schweiz gar niemand recht gewusst hat, wer die Sanktionen muss umsetzen muss. Wer muss zum Beispiel russische Gelder in der Schweiz sperren? Wer muss Immobilien, die russischen Oligarchen gehört haben, zum Teil noch immer hören, wer muss die beschlagnahmen? Und ich glaube, dort liegt der Hase im Pfeffer bei der Umsetzung. Die Schweiz lässt bewusst Lücken, die eine sehr lasche Umsetzung ermöglichen.
Der SP-Co-Präsident Cedric Wermuth hat wegen dem in einem Republik-Interview etwa 1,5 Jahre nach Kriegsbeginn gesagt, der Bundesrat mache sich mit seinem Wegschauen mindestens der Beihilfe schuldig. Heisst das, ihr stimmt ihm zu?
Ja, nicht unrecht. Also, man muss sagen, die Schweiz schaut nicht her und sie schaut extra nicht her und sie schafft sogar noch Schlupflöcher in diesen Sanktionen. Es gibt ein bekanntes Schlupfloch, das ist, dass wenn eine Schweizer Firma zum Beispiel in Dubai, das Emirat tut sich keine Sanktionen halten, eine Niederlassung hat, kann sie dort weiterhandeln, auch mit sanktionierten Gütern. Und die NGO Public Eye hat da Recherchen gemacht und aufgezeigt, dass viele russische Rohölfirmen in der Schweiz in Dubai jetzt Niederlassungen haben und dort weiterhandeln. Und die Schweiz hat die Position, wenn zwischen dieser Muttergesellschaft und diesen Töchterfirmen in Dubai keine direkten Finanzflüsse stattfinden, dann muss sich die Mutterfirma nicht darum kümmern, was die Tochterfirma macht. Das ist eine Lücke, die die EU probiert zu schliessen, vorletztes Jahr mit dem Sanktionspaket 14. Und das war vielleicht auch das erste Sanktionspaket, das die Schweiz nicht integral hat übernommen, weil sie diese Lücke bestehen lassen. Und die besteht weiterhin bis heute.
Ergänzend zu dem kann man sagen, es gibt noch ganz andere Bereiche, wo eben die Sanktionen nicht richtig umgesetzt werden, bewusst nicht richtig umgesetzt werden. Das passiert auf immer wieder andere Art und Weise. Eine Art und Weise ist, dass der Bund, namentlich das Wirtschaftsdepartement unter dem SVP-Bundesrat Guy Parmelin, schlicht zu wenig Leute hat, um Umgehungsgeschäfte aufzuspüren und die zu verhindern bzw. zu sanktionieren. Dual-Use-Güter, das weiss man, die werden aus der Schweiz nach Russland über Drittstaaten, zum Beispiel Türkei oder zentralasiatische Staaten, abgewickelt. Das wissen eigentlich alle. Aber es gibt einfach zu wenig Leute, die denen nachgehen, diesen Umgehungsgeschäft und die betroffenen Leute auch sanktionieren.
Es hat auch immer wieder in den letzten Jahren Vorstösse im Parlament, für mehr Transparenz zu schaffen in der Rohstoffbranche, dass man wenigstens weiss, was da passiert, oder auch für eine Taskforce zu den russischen Geldern in der Schweiz. Alles ist abgelehnt worden. Und das hat auch einen Grund. Die Schweiz verdient sehr gut mit Steuereinnahmen von diesen Rohstofffirmen. Konkret hat seit dem Anfang des Krieges der Kanton Zug ein Drittel mehr an Gewinnsteuern eingenommen. Das ist zu erklären durch die Rohstofffirmen, die dort sind. Und der Kanton Genf hat ja so überraschenderweise letzten Herbst plötzlich ganz viele Millionen, die jetzt aufgewachsen sind zu 1,5 Milliarden, und sie hat mehr an Bundeshaushalt abgeliefert, auch wegen diesen Rohstofffirmen. Das sind eigentlich Kriegsgewinne, die da reingeholt werden.
Relativ solidarisch ist die Schweiz zumindest am Anfang des Krieges immerhin mit den Flüchtlingen gewesen, unter anderem mit dem Schutzstatus S. Auch dort hat der Wind allerdings gekehrt. Da hat der National- und der Ständerat vor einem guten Jahr nämlich beschlossen, dass nicht mehr alle Ukrainerinnen und Ukrainer automatisch den Schutzstatus bekommen, sondern nur noch solche aus sogenannt unsicheren und umkämpften Gebieten. Das heisst im Umkehrschluss also, dass das Schweizer Parlament findet, in der Ukraine gäbe es auch Gebiete, die völlig sicher sind. Aber stimmt das überhaupt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich so sagen kann, dass in der Geflüchtetenpolitik die Schweiz von Anfang an solidarisch war mit der EU. Es gibt Indizien, dass die damalige Justiz- und Asylministerin Karin Keller-Sutter den Schutzstatus S aus der EU in der Schweiz nicht hat übernehmen. Ich habe das aber nie beweisen. Fakt ist tatsächlich, dass das Parlament auf Antrag von der SVP die Unterteilung gemacht hat, dass angeblich in der Ukraine Gebiete gibt, die sicher sein sollen und damit keinen Schutzstatus in der Schweiz begründen und andere nicht, also gefährlich sind. Und ich glaube, das ist aus humanitärer Sicht eine Katastrophe, weil wir sehen, einerseits gibt es seit Wochen und Monaten Angriffe auf die Hauptstadt Kiew und jetzt offenbar seit neuestem auch Angriff, ganz gefährliche Angriff auf die Stadt Lviv, wo deutlich weiter im Westen liegt von der Ukraine und wo die SVP noch vor Monaten gesagt hat, das ist selbstverständlich sicheres Gebiet.
Reden wir zum Schluss noch über einen weiteren grossen Streit, den es wegen der Neutralität in den letzten 4 Jahren in der Schweizer Politik gegeben hat, nämlich den über die Ausfuhr von Kriegsmaterial. Konkret ist es darum gegangen, ob die Schweiz anderen Ländern soll erlauben soll, dass sie Waffen an die Ukraine weitergeben, die sie bei uns bei Rüstungsunternehmen gekauft haben. Wie sind die Diskussionen verlaufen?
Die sind sehr schlecht verlaufen für die Ukraine. Ursprünglich hat man das lockern, weil man sich gesagt hat, es muss doch mindestens indirekt möglich sein, dass Länder, die früher mal Waffen gekauft aus der Schweiz, dass diese weitergeben können an die Ukraine. Das hat der Bundesrat immer verboten mit dem Hinweis auf das Gesetz und auf die Neutralität. Und dann ist ursprünglich das Parlament sich daran gemacht, das zu ändern. Rausgekommen ist dann etwas ganz anderes. Es war ein Schulterschluss von der SVP und der FDP, wo die strikte Neutralität durchsetzen und jetzt Waffenverkäufe lockern in viele Länder, aber nicht in die Ukraine, sollte weiterhin keine Schweizer Waffen geliefert werden. Also es bringt in dem Sinn nichts.
Ich bin nicht ganz sicher, ob man wirklich sagen kann, dass es passiert mit dem Verweis auf Neutralität. Bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges war im Kriegsmaterialgesetz ja der Grundsatz verankert, dass die Schweiz exportiert keine Rüstungsgüter an Staaten im Krieg. Das ist letztlich eigentlich ein Artikel gsi, Kriegsmaterialgesetz, wo eine Friedenspolitik, wenn man mit viel gutem Willen das umschreiben will, eine Friedenspolitik von der Schweiz begründet hat. Und dann haben verschiedene Parteien, im Übrigen zum Teil auch die Linke, gesagt, ja, bei der Ukraine, die sind ja bekanntlich im Krieg, die ist ein etwas anderes, denen müssen wir Rüstungsgüter liefern, weil sie ja bekanntlich angegriffen werden und weil die Ukraine die westlichen Werte verteidigen. Und dann ist das passiert, was du gesagt hast, Priscilla, es hat ein Hin und ein Her gegeben und am Schluss hat die Ukraine keine Rüstungsgüter bekommen. Das ist vor allem wegen dem Druck von der SVP, ich sage jetzt mal wegen den russlandfreundlichen Teilen von der SVP passiert. Die Ukraine hat keine Rüstungsgüter bekommen, aber unter einem ist der langjährige Grundsatz im Schweizer Kriegsmaterialgesetz über den Haufen gerührt worden, nämlich, dass die Schweiz nicht soll an Staaten im Krieg Rüstungsgüter liefern. Das ist jetzt noch nicht ganz beschlossen, aber es sieht ganz danach aus, dass das beschlossen wird. Und das ist natürlich eine Konzession auch an die Schweizer Rüstungsindustrie.
Nicht nur die Ukraine könnte von dem nicht profitieren, sondern auch die 3 baltischen Länder, Estland, Litauen und Lettland nicht, wo ja, so gesehen, viele Militärbeobachter und Geheimdienstler vielleicht bald ebenfalls von Russland angegriffen werden. Jetzt gibt es möglicherweise noch eine Referendumsabstimmung zu dieser Frage. Die SP, die Grünen, die EVP und mehrere Organisationen, wie zum Beispiel XOA, wollen nämlich so eine Referendumsabstimmung erzwingen und haben jetzt noch bis Mitte April Zeit, um 50'000 Unterschriften zusammenzubringen. Wie stehen Ihre Chancen, die Änderung der Waffenexportregeln zu verhindern?
Ja, schwierig zu sagen. Aus heutiger Warte, wir werden sehen, wie die Debatte läuft, oder? Aber was das Beispiel zeigt, auch wie viele Beispiele in den letzten Jahren, ist, dass die Schweiz da sehr unsolidarisch vorgeht. Die Schweiz hat ein immanentes Interesse daran, dass die Ukraine überlebt, dass Russland nicht noch weitere Länder angreift in Europa. Und die Schweiz tut hier ihren Teil nicht leisten. Sie tut nicht mal die Ukraine so stark unterstützen, wie sie könnte. Es gibt ja eine regelmäßige Rangliste, die gemacht wird für die Ukraine-Hilfe vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. Und dort ist die Schweiz aktuell auf Rang 27 von 41 Ländern. Also man verdient am Krieg und man ist knausrig, wenn es darum geht, indirekt auch das eigene Überleben zu sichern.
Ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ein Referendum wird runterfallen und damit die Gesetzesänderung im Kriegsmaterialgesetz durchkommen. Und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens glaube ich, dass BefürworterInnen von so einer Gesetzesänderung können sagen, ja, jetzt kann eben die Schweiz Rüstungsgüter auch an befreundete Staaten im Ausland exportieren. Das kommt auch unserer Sicherheit gut. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird ein Argument kommen, das immer und immer wieder gekommen ist, nämlich, dass man sagt, die gelockerten Exportbestimmungen, die helfen auch der Schweizer Rüstungsindustrie. Sie können mehr Rüstung exportieren und damit wird die Schweizer Armee letztlich alimentiert. Die Schweizer Rüstungsindustrie kann dann auch Kriegsmaterial für die Schweizer Armee herstellen.
Das war es von der Sondersession, einem Republik-Politik-Podcast, der nicht immer strikt neutral ist, dafür immer mit Haltung. Nüchterner ist unser Briefing aus Bern, eine Republik-Institution, die es schon seit 2018 gibt. Etwas aber ist neu. Ab sofort können Sie das Briefing gratis als Newsletter abonnieren, auch dann, wenn Sie nicht Verlegerin oder Verleger von der Republik sind. Das Briefing aus Bern kommt jeden Donnerstagmorgen raus und verschafft Ihnen einen Überblick über alles Wichtige, was in den letzten 7 Tagen in der Schweizer Politik passiert ist. Und das kurz und knapp. Abonnieren können Sie das Briefing ab sofort auf republik.link/bab und dann ist es diese Woche das erste Mal in Ihrer Inbox. Die nächste Ausgabe der Sondersession gibt es heute in 2 Wochen. Klicken Sie doch gerade noch geschwind auf Abonnieren, damit Sie auch sicher keine Folge verpassen. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci, ade.
Merci euch.